SWR Aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
Das eigene Auto ist für viele Menschen immer noch ein Symbol für Freiheit. Dabei stehen Pkw statistisch betrachtet 23 Stunden pro Tag ungenutzt in der Gegend rum. Das ist weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll. Carsharing wäre für viele die smartere Alternative. Eine Studie der Unternehmensberatung Carni zufolge ist das Interesse in der Bevölkerung aber gering. Passend dazu haben heute die beiden deutschen Premiumhersteller Mercedes und BMW bekannt gegeben, dass sie ihren verlustreichen Carsharing-Dienst ShareNow an den Stellantis-Konzern verkaufen. Thomas Luck, Mobilitätsexperte bei Carni, ist das eine Kapitulation der beiden deutschen Hersteller vor dem bisher wenig lukrativen Carsharing-Markt?
Also als direkte Kapitulation würde ich das jetzt nicht bezeichnen wollen. Dennoch ist ganz ersichtlich, dass sozusagen die aktuellen Ziele, die mit dem Vorhaben verbunden worden sind, nicht erreicht worden sind. Und umso mehr der Ausblick, und der ist umso gravierender, dass der dementsprechend so herausfordernd ist, dass es im Portfolio der Aktivitäten, die das Unternehmen vor sich hat, nicht dazu passt. Und was wir jetzt merken, ist ganz klar, dass sich die Unternehmen verstärkt auch an den Kapitalmärkten orientieren hinsichtlich Rendite. Und das sieht man in der klaren Orientierung an Fokusthemen und zusammen mit einer verbesserten Kommunikation gegenüber den Anteilseignern.
Das heißt, man kann sich's gegenüber dem Kapitalmarkt nicht leisten, sich auf ein Angebot zu konzentrieren, das Stand jetzt keine Gewinne abwirft.
Das ist sehr, sehr schwierig. Wir erinnern uns sehr stark, dass ja die klassischen Automobilhersteller sich jetzt auch mit Technologieunternehmen messen und auch mit denen bewertet werden müssen auf dem gleichen Niveau und das der Anspruch ist. Und vor dem Hintergrund muss man sich dann sozusagen auch klar diesen Anforderungen stellen.
Was könnte sich denn ein Hersteller wie Stellantis von einer Übernahme versprechen, wenn doch das Geschäftsmodell, ich sag mal, zumindest schwierig ist?
Ich glaube, Stellantis zeichnet aus, dass sie im Hochvolumensegment hervorragende Renditen jedes Jahr aufweisen können. Und das zeichnet eigentlich das Unternehmen so ein bisschen aus. Die klare Effizienzorientierung als Unternehmensbestandteil und auf der anderen Seite aber auch eine End-to-End-Verantwortung. Das heißt, da werden dann mit Sicherheit dann auch wirklich klare Unternehmensbereiche rausgeschnitten, die relativ unternehmerisch agieren können. Das hat Stellantis in der Vergangenheit häufig bewiesen. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich ein sehr attraktives Mittel, dann über Carsharing nicht nur Carsharing profitabel zu machen, sondern gleichzeitig über Carsharing dann neue Käuferschichten zu erschließen.
In Ballungszentren scheinen Anbieter wie zum Beispiel Stadtmobil ja ganz erfolgreich unterwegs zu sein. Warum ist der Markt aber grundsätzlich schwierig?
Das ist in der Tat so, dass die Ballungsgebiete aufgrund der Operations, dass man tatsächlich die Fahrzeuge in dem tadellosen Zustand zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung stellt, das ist also sehr viel technisches Know-how, das man ermöglichen muss. Auch die gesamten Fahrzeuge muss man dementsprechend darlegen. Und das funktioniert einfach in Netzwerken, die eng beieinander stehen, einfach viel, viel besser als in ländlicheren Gebieten. Und in ländlichen Gebieten, da wird es dann extrem schwierig, weil dann sozusagen das Fahrzeug nicht häufig genug am Tag genutzt wird, um dann profitabel zu werden. Und wenn wir uns jetzt auch nochmal vorstellen, zusätzlich kommt die Komponente jetzt, die E-Fahrzeuge werden aufgenommen und die müssen auch noch geladen werden, dann geht die Nutzung des Fahrzeuges nochmal in niedrige Raten rein, wo wir dann in echte Schwierigkeiten kommen, tatsächlich profitabel zu sein.
Was müsste denn passieren, damit die vielbeschworene Mobilitätswende auch tatsächlich in den Köpfen ankommt und Alternativen zum Individualverkehr wie etwa Carsharing stärker angenommen werden?
Letztendlich, was wir erlebt haben, ist, neben dem, was natürlich jeder Einzelne für sich proklamiert und seine individuellen Bedürfnisse hat, sieht man eigentlich schon eine sehr starke Konzentrierung eigentlich auf die Ökonomie. Das heißt, in der Elektromobilität haben wir es gesehen, solange die Fahrzeuge nicht attraktiv genug waren, hätten sich nur Verrückte eigentlich dann für ein E-Mobilitätsfahrzeug entschieden. Und das ist jetzt anders. Jetzt ist die Angebotspalette da, die ist attraktiv und die unterscheidet sich auch sehr stark von den klassischen Verbrennern. Und dann schafft man so langsam die Akzeptanz oder auch den Switch. Also mein Plädoyer ist da immer, neben den Subventionen, die am Anfang vielleicht in einem gewissen Zeitraum hilfreich sein könnten, ja, ist aber umso mehr sicherzustellen, dass das Angebot, das Service auf einem hohen Qualitätsniveau ist und gleichzeitig aber auch ökonomisch vertretbar. Und erst wenn beides zusammenkommt, dann kann so ein Thema auch mittel- und langfristig funktionieren.
Danke an Thomas Luck, Mobilitätsexperte bei der Unternehmensberatung Carni. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Mehr Jobangebote und weniger Arbeitslose. Der deutsche Arbeitsmarkt profitiert weiter von der üblichen Frühjahrsbelebung. Noch hat der Krieg in der Ukraine keine negativen Folgen. In Baden-Württemberg ist die Arbeitslosenquote auf 3,3% gesunken. Auch in Rheinland-Pfalz ist die Arbeitslosigkeit den dritten Monat in Folge gesunken auf 4,3%. Damit liegen beide Länder unter dem bundesweiten Schnitt von 5%. Eine positive Entwicklung, doch es gibt auch Grund zur Sorge, wie Stanislaus Kosakowski berichtet.
Der Arbeitsmarkt hat sich im April weiter erholt. Gründe dafür sind die saisonübliche Frühjahrsbelebung und die weitgehende Lockerung der Corona-Maßnahmen. Das sei eine wirklich erfreuliche Entwicklung, die nicht durch Maßnahmenprogramme in Gang gesetzt oder gestützt worden ist, erklärt der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele.
Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind im April weiter gesunken. Das Beschäftigungswachstum hält unvermindert an. Und die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften ist weiterhin sehr hoch.
In vielen Branchen gäbe es Höchststände bei den Beschäftigungszahlen. Man sei damit wieder auf dem Niveau vor der Corona-Krise. Gerade in der Gastronomie und auf dem Bau sei das so. Doch wird die positive Entwicklung durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gebremst, berichtet der Vorstandschef der Bundesagentur. Man sehe das am gedrosselten Wachstum im verarbeitenden Gewerbe. Detlef Scheele stellt jedoch fest, in der Gesamtbilanz zeichne sich eine Verschlechterung noch nicht ab.
Dem Grunde nach sehen wir keine Anzeichen für einen grundlegenden Trendwechsel trotz des Krieges.
Jedoch beobachte Scheele die wachsenden Lieferkettenprobleme und den drohenden Wegfall von Energierohstoffen mit Sorge. Ein Gasembargo wäre der weitreichendste Eingriff in den Arbeitsmarkt, der steigende Arbeitslosenzahlen zur Folge hätte, warnt Scheele. Als Beispiel nennt er die chemische Industrie, die viele andere Industriezweige mit Grundstoffen versorgen können
nach
muss.
Angaben der Wenn BHS echt nicht
produzieren kann, dann gibt es auch die Grundstoffe für die pharmazeutische Industrie nicht, dann gibt es Grundstoffe für Farben und Lacke nicht. Und dann kann das eine Kettenreaktion auslösen, die man mit Kurzarbeit alleine nicht auffangen kann.
Noch auf sich warten lassen nennenswerte Erfolge bei der Eingliederung von Geflüchteten aus der Ukraine in den deutschen Arbeitsmarkt. Es gebe noch viele Rückstände bei den Registrierungen, bei Sprachkursen und der Jobberatung. Das werde sich voraussichtlich bessern, wenn für die Geflüchteten Hartz-IV-Gesetze greifen, mit denen sie für die Arbeitsagenturen besser erreichbar werden. Von den bislang 480.000 untergebrachten Ukraine-Flüchtlingen seien aber die Hälfte der Menschen Kinder oder Senioren.
Dann sind noch 270.000 Menschen im erwerbsfähigen Alter. Das sind keine Zahlen, die der deutsche Arbeitsmarkt nicht verkraften kann. Kein Flüchtling, der jetzt gekommen ist, nimmt irgendjemandem einen Arbeitsplatz weg.
Wichtig sei, dass die Geflüchteten schnell Sprachkurse mit Kinderbetreuung bekommen. Auch müssten Kita-Plätze ausgebaut werden. Wobei der Bundesagenturchef einräumt, dass diese Aufgabe die Kommunen vor erhebliche Probleme stelle.
Aus Nürnberg der Bericht von Stanislaus Kosakowski. Die Finanzaufsicht BaFin hat vor den Folgen des Ukraine-Krieges für die Bankenbranche gewarnt. Zwar sei das Finanzsystem stabil, der Krieg bremse jedoch das weltweite Wirtschaftswachstum, störe Handelsbeziehungen und treibe die Rohstoffpreise in die Höhe. Auch das Thema Zinsen ist aus Sicht der Finanzaufsicht mit Risiken behaftet.
Die jahrelangen niedrigen Zinsen bleiben nach Angaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin eine große Herausforderung für die deutsche Finanzbranche. Auf der Jahrespressekonferenz der BaFin in Frankfurt stellte es deren Präsident Branson weiter vor allem als Problem für Lebensversicherer und Pensionskassen dar. Branson sagte, die BaFin beaufsichtige rund 20 Lebensversicherer und 30 Pensionskassen besonders intensiv. Sie hätten Altlasten, weil sie bei früheren Verträgen hohe Garantiezinsen versprochen hätten. Die Zusagen, in Zeiten niedriger Zinsen einzuhalten, wird für die Unternehmen zunehmend schwieriger. Die niedrigen Zinsen setzen laut BaFin aber auch vielen Banken und Sparkassen zu, weil sie dadurch etwa an Krediten lange weniger verdient haben. Und ob einzelne Institute damit umgehen können, wenn die Zinsen wieder steigen, prüft die BaFin aktuell ebenfalls zusammen mit der Bundesbank. Zusätzliche Risiken für die Finanzstabilität sehen die Finanzaufseher im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Deren Auswirkungen hält BaFin-Chef Branson bislang für verkraftbar. Allerdings könnten dadurch langfristig mehr Kredite ausfallen, für die die Geldhäuser gerade stehen müssten. Ursula Mayer, Frankfurt am Main.
Deutsche Unternehmen können Importe aus Russland, der Ukraine und Belarus nur schwer ersetzen. Das geht aus einer Umfrage des Münchner IFO-Instituts hervor. Lediglich knapp 14% der Industriefirmen, die über Lieferprobleme klagen, könnten auf alternative Bezugsquellen ausweichen. Für weitere 16% sind andere Importquellen wirtschaftlich nicht sinnvoll. 14% erklärten sogar, dass es für sie keine Alternativen gäbe. Und damit zur Börse. Am Tag vor einer weiteren Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank halten sich die Anleger zurück. Die Deutsche Post profitiert vom weltweiten Frachtboom, die Aktie gibt aber dennoch leicht nach.
Bei der Deutschen Post laufen die Geschäfte gut. Zwar gehen die Online-Bestellungen zurück, was auch bedeutet, dass weniger Päckchen und Pakete mit den bestellten Waren verschickt werden. Aber das weltweite Logistikgeschäft floriert. Die Kapazitäten für den Transport von Gütern rund um den Globus sind durch die Corona-Krise und durch die Folgen des Krieges in der Ukraine knapp und teuer geworden. Die Logistikunternehmen können ihre Kunden entsprechend zur Kasse bitten. Der DAX zu Handelsschluss 0,7% im Plus. Er steht jetzt bei 14.039 Punkten. Viele Anleger sind dennoch vorsichtig, denn viele gehen davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen in den USA in dieser Woche deutlich anheben wird. Claudia Behrle, ARD Börsenstudio, Frankfurt.